Ja, ich freue mich über diesen Gottesdienst und über die Gemeinschaft mit euch. Und ich freue mich auch über Gottes Wort, was wir betrachten können, was wir uns ansehen können. Und ja, speziell über den Epheserbrief, den wir jetzt hier zu Ende betrachten in dieser Reihe. Das heißt also in diesen Gottesdiensten. Natürlich kann man ihn zu Hause weiter studieren und weiter lesen. Aber diese Reise durch den Epheserbrief, die soll jetzt heute Morgen beendet werden, die wir einige Monate jetzt hinter uns haben. Und der Epheserbrief, glaube ich, der hat uns wirklich sehr viel deutlich gemacht und viel zu sagen gehabt. Und ich habe auch den Eindruck gehabt, dass Gott das gebraucht hat und dass in den Gottesdiensten und im Anschluss doch immer wieder auch Dinge passiert sind, auch geistliche Erfahrungen gemacht worden sind. Und da bin ich sehr dankbar dafür. Und dieser Brief, der war ja manchmal auch nicht so einfach. Manchmal war es auch anspruchsvoll und ein bisschen kompliziert, die Themen. Wenn man so an das Thema denkt, geistlicher Kampf mit der Waffenrüstung Gottes, festzustehen, in Jesus verankert zu sein und auch zu widerstehen den Angriffen des Teufels. Oder auch wenn ich denke an große Themen wie die Einheit der Gemeinde, die Einheit der weltweiten Kirche und auch der Christen untereinander. Und überhaupt das Thema Gemeinde, was eine ganz wichtige Rolle spielt im Epheserbrief. Wenn ich auch denke an diese Betonung von Gnade, die immer wieder für uns frisch da ist, die nicht verebbt oder die nicht ausläuft oder nicht anstaubt, sondern Gottes Gnade ist so radikal für uns da, dass er immer wieder uns neu sich zuwendet und auf uns zukommt und uns umarmt als, ja, als Menschen, die Sünder und fehlerhaft sind. Das wirklich zu erkennen, wie stark wir nicht abhängig sind von eigenen Methoden und Mitteln und Möglichkeiten, sondern von Gottes Zuwendung. Das betont der Epheserbrief ganz, ganz massiv und ganz wunderbar. Und am Ende möchte ich das Ganze zusammenbinden und auf den Punkt bringen mit einer ganz schlichten Botschaft, mit einer ganz schlichten, dreigliedrigen Predigt. Man könnte denken, jetzt am Ende des Epheserbriefes, da stehen so ein paar Anmerkungen, da stehen so ein paar Grüße, da stehen so ein paar persönliche Worte, die Paulus also am Ende des Briefes ja meistens immer so schreibt. Und dann denkt man, naja, das ist jetzt nicht so wichtig, nicht? Wichtig ist die Gnade, wichtig ist Gemeinde, wichtig ist die Rettung aus der Verlorenheit. Aber diese Grüße zum Schluss und diese persönlichen Anmerkungen könnte man eigentlich vielleicht auch überspringen. Das ist ja so menschlich. Aber vorsichtig, ich glaube, es hat einen ganz extrem wichtigen Stellenwert, der Ausklang dieses Briefes, die Anmerkung, die Paulus macht. Und es ist für uns eine ganz große Hilfe zu erkennen, was es heißt, Gemeinde ganzheitlich zu leben. Das ist auch die Überschrift des Themas heute. Gemeinde ganzheitlich leben. Lass uns diese Verse zusammen einmal lesen. Paulus schreibt, betet auch für mich, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Dann kann ich das Geheimnis des Evangeliums unerschrocken bekannt machen. Ich bin ja als Gottes Gesandter für das Evangelium tätig und gerade deshalb bin ich zurzeit im Gefängnis. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen und diese Botschaft frei und offen weitergeben kann. Nun werdet ihr aber auch etwas über mich erfahren wollen und darüber, wie es mir geht und was ich tue. Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Mitarbeiter im Herrn, im Dienst für den Herrn, wird euch alle Neuigkeiten mitbringen. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund. Ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Allen Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn, Frieden und Liebe und Glauben. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben, unseren Herrn Jesus Christus in Unvergänglichkeit. Das sind die Schlussworte und die Schlusssätze dieses wunderbaren Briefes. Und drei Punkte möchte ich hervorheben, die wir unter die Überschrift stellen, Gemeinde ganzheitlich leben. Und wir fangen von hinten an. Das erste finden wir in Vers 24. Da finden wir einen ganz, ganz schlichten Ausdruck, der uns zeigt, was es heißt, Christ zu sein. Mal überlegen, was heißt es, Christ zu sein? Hier kommt ein ganz schlichter, einfacher Ausdruck. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Die liebhaben unseren Herrn Jesus Christus. Hier bin ich abgewichen von der sonstigen Übersetzung. Dieses ist die Übersetzung, Entschuldigung, Neue Genfer Übersetzung. Und dieses ist noch aus der Luther Übersetzung, der Vers 24. Die liebhaben unseren Herrn Jesus Christus. Wenn wir also darüber nachdenken, was es heißt, Gemeinde ganzheitlich zu leben, dann heißt das, das sind Menschen, die Gott zusammenführt, die Jesus Christus liebhaben. Das hat irgendwie doch was Kindliches, oder? Es hat doch was ganz Schlichtes. Wann benutzt man das Wort liebhaben? Ich hab dich lieb. Das ist was Einfaches, was Schlichtes. Und das Liebhaben ist das Geheimnis des Glaubens. Ein Christ ist ein Mensch, der Jesus Christus lieb hat. Es ist nicht so kompliziert. Es ist nicht so aufwendig. Es ist nicht so anspruchsvoll. Und manchmal, in früheren Zeiten, wurde man auch manchmal gefragt, hast du den Herrn Jesus lieb? Vielleicht manche Älteren kennen das aus der Kinderstunde oder so. Hast du den Herrn Jesus lieb? Hast du den Herrn Jesus denn auch lieb? Das ist ja vielleicht ein bisschen altmodisch und komisch, so eine Frage, aber nicht ganz verkehrt. Den Herrn Jesus Christus lieb haben, ausgerichtet sein auf ihn, hingegeben sein an ihn. Christus, das ist der Retter, der Messias, der gekreuzigte und auferstandene Herr, der eingesetzt wurde in Herrlichkeit, derjenige, der die letzte Instanz ist. Und diesen Herrn, den hast du entdeckt, der hat dich entdeckt und gefunden. Und er hat dir seine Liebe geschenkt und du erwiderst seine Liebe und so bist du Christ. Das ist nichts Intellektuelles. Das ist nicht etwas, wo du sagst, ja, ich verstehe das alles und die ganzen komplizierten Zusammenhänge und viele Dinge und Entwicklungen verstehe ich. Das ist alles nicht damit gesagt, sondern es ist schlicht und einfach eine Herzensbeziehung. Und ich würde das spannend finden, jetzt mal zu überlegen, hier in der Gemeinschaft herumzugehen und das Mikro freizugeben und zu überlegen und zu erzählen, wie haben wir Jesus entdeckt? Wie haben wir das entdeckt, dass da einer ist, der mir seine Liebe geschenkt hat und den ich zurücklieben möchte? Und zwar nicht wie andere Menschen, sondern als Herrn und Erlöser. Das ist irgendwie anders als bei anderen. Nicht eine hohe Meinung zu haben von Gott oder von Jesus. Ja, ich achte ihn, ich respektiere ihn nach dem Motto und ja, doch, auch der Jesus, das ist, muss ich sagen, auch eine Inspirationsquelle für mich, ist auch ein Vorbild für mich, ist auch jemand, der wichtige Dinge zu sagen hat. Nein, sondern liebhaben. Eine Herzensbeziehung. Kann auch fast so ein bisschen peinlich sein, dass man denkt, Mensch, liebhaben und ist das nicht ein bisschen komisch? Aber wir sagen ja auch, wir haben unsere Hobbys, wir haben dies oder jenes. Wir lieben es, ich liebe es, meinetwegen Kitesurfing zu machen oder so. Das liebe ich. Ja, also ganz so abwegig ist es ja nun auch nicht, das auf den Herrn zu beziehen. Jesus hat Petrus gefragt, nachdem Petrus, einer seiner besten Freunde und Schüler, ihn dreimal verleugnet hatte. Und da hat er ihn gefragt, ist er auf ihn zugegangen, hat gesagt, Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Und Petrus sagt, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und warum fragt Jesus das dreimal? Da gibt es ganz komplizierte Theorien und Auslegungen und alles Mögliche. Aber vielleicht fragt Jesus das einfach auch nur dreimal, um das Herz zu berühren. Um von Petrus das Herz zu berühren. Weil es eben nicht intellektuell ist, weil es eben nicht eine Zustimmung ist zu bestimmten Lehren, sondern weil es um eine Herzensbeziehung geht. Das ist der Kern. Das ist der Kern des Christseins. Und das ist der erste Punkt. Diejenigen, die Jesus Christus liebhaben. Man könnte es vielleicht so sagen, wenn dieses Liebhaben so ein bisschen komisch klingt, man könnte auch sagen, es ist eine Freundschaftsbeziehung. Das gibt es ja auch unter Männern und unter Frauen, dass man wirklich sagt, wir haben wirklich eine tolle, vertrauensvolle, persönliche Herzensfreundschaftsbeziehung. Wie vielleicht auch zu einem älteren Bruder oder einer älteren Schwester eine Herzensbeziehung zu haben, auch wenn wir nicht alle Gebote erfüllen, auch wenn wir nicht alles verstehen und wenn wir nicht besonders sind und wenn wir besondere Erlebnisse auch nicht vorweisen können, haben wir doch Jesus Christus lieb. Und das ist das Wesen. 1. Korinther 13 ist auch so ein Kapitel, wo Paulus das ausführt. Er sagt ganz viele tolle Dinge in Kapitel 12 und Kapitel 14 über die Gaben des Heiligen Geistes, die dazu da sind, die Gemeinde aufzubauen. Und was gibt es da für interessante Gaben? Das Sprachengebet, Prophetie, Gabe der Heilung, da gibt es Gabe des Helfens, des Dienens. So interessante Begabung und diese Gaben dienen dazu, dass der ganze Leib der Gemeinde aufgebaut wird. Aber im Zentrum, Kapitel 13, da steht die Liebe. Und die Liebe ist uns gegeben und sie möchte und will erwidert werden. Und das ist eigentlich alles, was wir wissen brauchen. Gemeinde, wenn es um Gemeinde geht, geht es also nicht in allererster Linie beim Stichwort Gemeinde um Aktion, um Bibellesen oder Bibellesen ist natürlich ein riesiges Werkzeug, eine riesige Hilfe, aber das ist noch nicht mal das Erste und es geht auch nicht ums Mitmachen. Es geht darum, frisch und neu täglich Jesus zu lieben. Wir kennen ihn natürlich nur aus der Bibel, wir wissen überhaupt nur, wer Jesus ist aus der Bibel, deswegen darf man das überhaupt nicht abwerten. Aber es steht nicht eine Verehrung eines Buches im Raum oder es steht auch nicht bestimmte Pläne und bestimmte Konzepte und bestimmte Projekte im Raum, sondern es geht darum, dass jeder von uns sich sagt, ich möchte täglich frisch Jesus liebhaben, neu. Und zwar immer mehr in dieser Liebe zu Jesus auch zu wachsen. Ich selbst habe so eine Herzensbeziehung mit Jesus kennengelernt, indem ich im Grunde genommen von anderen Gläubigen gelernt habe oder das praktisch, ich wurde angesteckt von anderen Gläubigen. So ist es mir gegangen. In der Ausbildung war das so, es war schon früher so in der Jugendzeit und in der Kinderzeit, als ich geprägt worden bin von Leuten, die diese Herzensbeziehung zu Jesus hatten. Aber dann eben auch in der Ausbildungszeit, wo es sehr trocken war, wenn man studiert, wenn man Theologie studiert, sich mit vielen komplizierten Dingen beschäftigt, dann ist vor allem der Kopf gefordert. Und dann hast du nachher so einen riesigen Kopf, so voller Wissen, aber voller Fragen auch und alles Mögliche. Aber da habe ich die Liebe zu Jesus gelernt von einer Kommilitonin, die ganz schlicht und einfach eine tolle Herzens- und Gebetsbeziehung zu Jesus hatte. Und das hat mich einfach angesteckt. Genauso auf dem Missionskongress von Operation Mobilisation. Da haben die Koreaner von anderen Kulturen, die auch an Jesus gläubig waren, habe ich da sehr viel gelernt, indem sie ihr ganzes Herz mit Jesus verbunden haben und laut gebetet haben und lauter und lauter und lauter und Gott angebetet haben. Einfach von anderen Kulturen, auch da kann man sich anstecken lassen. Oder durch Lieder, wo ich auch eine Öffnung erfahren habe zu Jesus hin, dass Lieder mich auf einer Ebene erreicht haben, wie es nicht nur einfach Worte können. Und wenn du allein bist, mit ihm zu reden, sich ihm zu öffnen, sich von ihm leiten zu lassen, in dieser Herzensbeziehung mit Jesus zu sein und zu bleiben, das ist das Wesen des Christseins. Schwierig und anstrengend ist es, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es gibt ganz tolle Dinge, aber es ist einfach nur, mich selber erreicht es nicht. Ich selber kann damit gar nichts anfangen. Da ist in mir drin, ist keine Liebe. Das ist schwierig. Vielleicht war es mal da, aber irgendwie ist es verschütt gegangen. So wie ein Mann, der mal eine Alpentour mitgemacht hat. Und die haben eine Wanderung gemacht mit einer Gruppe und der Reiseführer, der hat geschwärmt von dem Panorama der Berge. und hat einen besonderen Ausblick gezeigt und hat gesagt, hier seht ihr das Matterhorn, schaut euch die wunderbare Formung an, die Felsen, hier seht ihr das Tal, hier seht ihr die Schlucht, hier seht ihr dieses Gesamtbildpanorama. Und es war einfach atemberaubend. Und der eine Mann, der diese Gruppenreise mitgemacht hat, bei jeder Station, bei jedem Blick hat der gegähnt und und laut gegähnt und dann kam das nächste und oh, und hier und er wieder. So, und der Reiseführer sagte dann irgendwann zu der Gruppe: Meine Damen und Herren, bitte achten Sie nicht auf ihn. Wer es nicht in sich drin hat, der kann es auch nicht außen sehen. Wenn du es nicht in dir drin hast, dann kannst du es auch nicht draußen sehen. Dann ist es einfach anstrengend, dann ist es langweilig und dann ist es zum Gähnen. Deswegen ist dir der Schlüssel zum Glauben und zum Christsein eine Herzensbeziehung mit Jesus. Und wenn du Christus liebst, wenn du eine bist, die Christus lieb hat, unseren Herrn Jesus Christus lieb hat, dann hast du es drin. Dann ist es in. Und dann siehst du es auch außen. Und dann siehst du auch die Welt außen mit anderen Augen. Und dann kannst du anfangen, wieder zu staunen. Der zweite Punkt, Gemeinde ganzheitlich leben, sind Menschen, die Jesus Christus lieb haben. Und der zweite Punkt ist, es sind aber nicht nur Menschen, die Jesus lieb haben und deswegen miteinander verbunden sind, sondern die auch ganz normal Anteil nehmen aneinander. Es ist eine Gemeinschaft von Leuten, die wissen wollen, wie es umeinander steht. Also nicht nur geistlich, nicht nur, also irgendwie das ist jetzt so dieses Religiöse und jetzt ist hier so eine kirchliche Gemeinschaft und wir sind nur miteinander verbunden, weil wir glauben oder weil wir uns dem Glauben annähern. Nein, wir wollen wissen, wie es umeinander steht. Das finde ich also sehr wichtig, das zu betonen heute Morgen auch für uns. Ihr werdet etwas darüber wissen wollen, darüber, wie es mir geht, schreibt Paulus in Vers 21. Und was ich tue. Tychikus, wichtig, Paulus hatte eine unglaublich gute Beziehung zu seinen Mitarbeitern. Tychikus, unser geliebter Bruder und mein treuer Mitarbeiter im Dienst für den Herrn, wird euch alle Neuigkeiten mitbringen. Wenn ich ihn zu euch schicke, dann genau aus diesem Grund, ihr sollt erfahren, wie es um uns steht und sollt durch seinen Besuch gestärkt und ermutigt werden. Tychikus war einer der engsten Freunde von Paulus und ein Begleiter aus dem Griechentum zum Glauben gekommen. Und verbindlich und ganzheitlich Gemeindeleben bedeutet, wir sind nicht anonym zusammen. Wir kennen uns unterschiedlich gut oder schlecht. Oder wir lernen uns noch besser kennen. Aber wir sind nicht eine anonyme Masse. Auch wenn du heute Morgen als Gast hier bist oder zu Besuch oder wie auch immer, bist du nicht anonym hier. Sondern es ist wichtig, dass Interesse da ist füreinander. Wir sind nicht abstrakt hier, einfach nur als abstrakte Glaubensmasse. Wir sind auch nicht alle deswegen zusammen, weil der Pastor irgendwie die Leute verbindet und der Pastor vorne die Leute begrüßt und verabschiedet. Es gibt untereinander geringfügig oder weniger wichtige Beziehungen. Wichtig ist die Beziehung zum Pastor, dass der Pastor einem die Hand gibt und einen verabschiedet. So ist das überhaupt nicht hier zu verstehen. Das ist ein pastorenzentriertes Denken und hat wenig mit Gemeinde zu tun, mit Gemeinschaft zu tun, sondern wie es um uns steht, Anteil geben, Anteil nehmen, Interesse zeigen. Und es ist für mich furchtbar und es ist erschreckend, wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass Menschen sagen, ja, sie wollten, dass ich am Alpha-Kurs teilnehme. Ja, sie wollten, dass ich mich taufen lasse. Ja, sie wollten, dass ich im Hauskreis teilnehme. Ja, sie wollten, dass ich im Kindergottesdienst mitarbeite. Ja, sie haben sich gefreut, dass ich bei den Pfadfindern mitmache. Aber für mich hat sich eigentlich keiner interessiert. Das wäre furchtbar, wenn so eine Erfahrung in einer Gemeinde gemacht wird. Aber ich bin überzeugt, dass es Menschen so erlebt haben. Dass sie gesehen wurden als Mitarbeiter und dass gesagt worden ist, ja, das ist toll, wenn du da mitmachst und du funktionierst ja auch und es ist ja auch positiv und du verbreitest ja auch eine positive Atmosphäre und Gott segnet dich ja auch, Gott segnet durch dich andere. Weißt du was, aber an dir als Mensch, was dich bewegt, was dich beschäftigt, was dir wichtig ist, was dir im Moment durch den Kopf geht, wie es um dich steht, das hat keinen interessiert. Gemeinde ganzheitlich leben bedeutet, dass wir nicht nur eine geistliche Beziehung zueinander haben, sondern dass wir Kummer, Freude, Erfolg, Misserfolg, Schmerz, Müdigkeit, Frustration, Glück, Familie, alles teilen können miteinander. Und ohne dann gleich irgendeinen Ratschlag zu geben oder einen Tipp zu geben. Das ist die Gefahr für Hauskreise. Da muss man auch als Hauskreisleiter und Leiterin immer wieder dran denken, wenn wir irgendwelche Misserfolge miteinander teilen, dass wir das aushalten, diesen Misserfolg zu hören und mitzuteilen, ohne dass irgendeiner jetzt einen Tipp gibt und einen Ratschlag gibt, so und so könntest du damit umgehen. Paulus hatte ein ganz intensives Gefühl der Verbundenheit mit den anderen. Und es war ihm wichtig, dass er als Mensch ganz Mensch ist und nicht nur der Glaube an sich und nicht ein Funktionär, ein Pastor, über den alle Leute verbunden sind, die miteinander aber gar nicht in einer aufrichtigen Gemeinschaft und Beziehung miteinander leben. Paulus war es ganz wichtig, dass sie miteinander sich gegenseitig zuwenden, das ganze Leben teilen. Und dazu sind eben solche Kleingruppen ganz wichtig. Gemeinde kann nicht funktionieren, wenn nicht auch miteinander Kinder, Sorgen, Urlaubspläne, Lektüre, Gesundheit, Familie, wenn das alles miteinander auch ein Thema ist. Natürlich, ich weiß, man kann das missbrauchen und es kann dann wieder dazu führen, dass das Ganze hohl wird und dass das Ganze oberflächlich wird und langweilig wird und dass das dann auf einmal belangloser Kram ist, den man miteinander teilt und irgendwie nur noch Klatsch ist und geistlich als alles verflacht. Dann wäre das sehr ungesund. Aber genauso ungesund ist es, wenn wir zusammenkommen und alles nur geistlich ist und nüchtern ist. Christsein heißt also erstens, Jesus Christus liebhaben und zweitens, in Beziehung zu leben. Anteil zu nehmen, sich zu interessieren und zwar an dem Menschen, nicht an der Person als Christ oder als Mitarbeiter oder als sonst irgendwen, sondern so, wie die Person vor dir steht oder vor dir sitzt oder neben dir sitzt. So Interesse zu haben an ihr. Auch möchte ich das jetzt nochmal ganz speziell sagen für die drei, die sich bei uns taufen lassen jetzt, nächsten Sonntag, was mich ja sehr freut und worauf ich mich schon sehr freue und wir als Gemeinde uns freuen. Es sollte nicht so sein, dass es toll ist, dass wir sagen, ja, wir machen einen Aufruf, wer sich taufen lassen möchte. Und dann ist das Gefühl, jetzt habe ich mich taufen lassen, aber diejenige Person, die ich bin, das, was mich beschäftigt, wie es in mir oder mit mir aussieht, das, was, wie es um mich steht, das ist genauso, wie ich untergetaucht worden bin im Wasser, anscheinend auch im Wasser untergegangen. Das kümmert anscheinend irgendwie keinen mehr. Das sollte vermieden werden. Gott möchte, dass Christen voneinander wissen. Und ich finde das so stark bei uns, wenn wir zusammenkommen, dass da ein einziges Geschnacke und Gerede und Erzähle und Gefrage und Interessiere und Gelache ist. Also es ist im Gottesdienst so, es ist im Alpha-Kurs so und es ist immer schwer, irgendwie durchzukommen und mal zu sagen, hallo, wollt mal gern was sagen. Also das ist so ein gutes Zeichen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wunderbar gesundes Zeichen für echte, aufrichtige Beziehungen, die wirklich zeigen, man interessiert sich füreinander und will auch voneinander wirklich wissen. Gott möchte das, dass wir nicht uns abspalten in einen religiösen Bereich und der Rest ist egal. Du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, ich bin dein Bruder in Jesus. Das heißt, ich gehöre zu dir, du gehörst zu mir, das heißt, du bist mir wichtig. Nicht nur wegen Christus, sondern wie dieser Mensch vor mir steht. Und durch diese Liebe in einer Gemeinschaft können Menschen auch geheilt werden, können Menschen auch befreit werden. Und das werden sie auch. Der dritte Punkt schnell noch. Nicht nur sind Christen welche, die unseren Herrn Jesus Christus lieb haben, die sich interessieren darum, wie es umeinander steht, sondern die auch um Gebet bitten. Unerschrocken das Evangelium bekannt zu machen. Paulus zeigt hier Schwäche. Er macht sich hier verwundbar. Er ist nicht der große Apostel Paulus, der für alle Leute betet. Das tut er auch. Er betet leidenschaftlich für seine Gemeinden. Aber er bittet auch um Gebet. Er sagt, betet auch für mich, bittet Gott, mir bei der Verkündigung seiner Botschaft die richtigen Worte zu geben. Das heißt, es ist nicht automatisch so, dass das alles funktioniert. Ich brauche euer Gebet. Ich stoße auf Widerstände. Ich habe Probleme. Paulus war einer, der so viele Probleme hatte. Wir denken vielleicht, dass er irgendwie immer so einer war, der alles überwunden hat. Aber er wurde so stark unter Druck gesetzt. Hier, diesen Epheserbrief hat er geschrieben, als er im Gefängnis saß. Und das kam ja, weil er eingeschüchtert wurde, weil er bedrängt wurde und weil er so viel Widerstand erlebt hat. Er brauchte Gebet. Und er sagt, betet auch für mich. Ich bin nicht der große Pastor, der alles für euch erledigt und für euch nur betet, sondern ich möchte gerne, dass ihr auch für mich betet. Ich brauche das. Und das sage ich nicht aus Bescheidenheit, weil ich so demütig bin und weil ich damit Punkte machen will, damit ihr seht, ich bin auch ein Mensch und ich bin so demütig und ich bin so christlich, sondern ich sage es deshalb, weil ich überzeugt bin, dass es so ist. Es ist keine Bescheidenheit, weshalb ich euch darum bitte. Ich brauche Gebet um Freimut der Verkündigung des Evangeliums, denn ich stehe in der Gefahr, aus Angst den Mund zu halten. Ich stehe in der Gefahr, eingeschüchtert zu sein und mich einzuigeln. In dieser Gefahr stehen wir. Wir kriegen auch Gegenwind, nicht so stark wie Paulus damals, aber weltweit kriegen die Christen sehr viel Gegenwind. Am meisten Gegenwind von allen religiösen Gruppen. Aber auch bei uns kann es Ärger geben, Diffamierung geben, Gemeinheiten geben, wenn du dich zu deinem Glauben bekennst. Und dann ist die Versuchung da, bei den Problemen zu schweigen und zu sagen, ich igle mich ein, ich kann nicht mehr. Betet bitte für mich, dass Gott mir Freimut gibt, befreit mich reden lässt. Betet, dass ich bei der Wahrheit bleibe, auch wenn ich eingeschüchtert werde. Das ist ein ganz wichtiger Dienst von dir und von uns allen füreinander, um Freimut zu beten. Am Arbeitsplatz, in der Familie, im ganz normalen Leben, in der Woche. Das heißt, die Aufgabe von Gemeindeleitung ist es, von uns als Gemeindeleitungsteam ist es, für die Gemeinde zu beten. Ein befreites und geheiltes Leben in der Familie, in den Arbeitsstellen, in der Schule zu führen. Aber genauso ist es die Aufgabe von Gemeinde, von dir als Gemeindemitglied oder als Freund der Gemeinde, auch für uns als Gemeindeleitungsteam zu beten. Für deinen Hauskreisleiter, für deine Hauskreisleiterin, für deinen Pfadfinderleiter, deine Pfadfinderleiterin. Ha! Hast du schon mal für sie gebetet? Nicht nur sie für dich, sondern du für sie. Bete mal für deinen Teamleiter oder Teamleiterin. Nicht nur, wenn sie ganz kaputt aussehen und völlig genervt sind und Probleme haben und in der Krise stecken und nicht mehr weiterkommen beruflich und völlig schweißgebadet zum Ranger-Treff kommen und fix und fertig mit den Nerven sind. Und dann kommst du auf die Idee, oh Mensch, dem geht's ja aber schlecht, vielleicht könnte ich mal dafür beten, sondern auch sonst. Auch im ganz normalen Modus, im Normalleben-Modus. Herr, bitte gib meinem Teamleiter, meiner Teamleiterin Freimut. Gib unseren Leitenden, unseren Pastoren, unseren Missionaren, unseren Mitarbeitern Visionskraft, dass die Vision frisch ist, dass sie die Leidenschaft nicht verlieren, dass sie die Herzensbeziehung zu Jesus frisch halten und dass die Gnade Gottes sie heute noch begeistert oder noch mehr begeistert als früher. Gib ihnen diese Freiheit, dass sie die behalten und dass sie die neu bekommen, dass sie sich nicht zurückziehen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Denn die Gefahr ist groß. Wir wollen nicht anecken, wir wollen uns zurückziehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Sehr direkt und sehr offen spricht Paulus das hier an, für sich persönlich. Mach sie frei. Das heißt also, wir sind eine Gemeinschaft von Leuten, die Jesus Christus lieb haben, eine Gemeinschaft von Leuten, die sich interessieren für den Menschen, für den ganzen Menschen, die wissen wollen, wie es umeinander steht. Und wir sind eine Gemeinschaft von Betern und Beterinnen. Wir profitieren von den Gebeten voneinander. Und wir profitieren auch von Gebeten von Leuten, die wir gar nicht kennen. Es gibt Leute, die beten für Gemeinden, die gebeten für Leitende in den Gemeinden, einfach weltweit und treffen sich nur zu diesem Zweck. Und davon profitieren wir, damit das Evangelium weiterläuft, damit Menschen erreicht werden, verändert werden und zufrieden werden in Jesus und gerettet werden. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und ich lade ein zu einer stille Zeit, zu einer Gebetsübung, um ja, diese drei Elemente auch in sich selbst nochmal so nachklingen zu lassen.